Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ich werde jetzt mal kurz persönlich und rede ganz konkret über meine Arbeit, die des Kritikers. Wenn ich als Kritiker auftrete, dann geht es meistens um Musik. Und immer öfter frage ich mich, ist meine Meinung dazu überhaupt relevant? Kann sich nicht jeder und jede selbst eine Meinung bilden? Gleichzeitig aber ärgere ich mich auch dann manchmal, was ich so für Meinungen höre, denn so ein paar Kriterien gibt es ja dann schon. Das sind so ein paar Gedanken. Ich glaube, mit denen bin ich nicht ganz alleine. Ab morgen etwa zum Beispiel, da findet in der Bundeskunsthalle in Bonn ein Kongress statt zur Zukunft der Kritik. Co-Kurator ist Kolja Reichert. Außerdem ist er der Autor des Buches Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, Herr Reimann.
Also, Kolja Reichert, Sie sind ja vom FAZ-Kritiker zum Buchautor und Kurator geworden. Ihr Gegenstand ist ja vor allen Dingen die bildende Kunst, deshalb sind Sie auch ganz richtig in der Bundeskunsthalle. Jetzt heißt es in der Ankündigung zum Kongress, die Kritik würde gerade ihre größte Krise erleben. In aller Kürze, warum denn das?
Das ist einerseits eine ökonomische Krise. Also wir haben ja vor allem im letzten Jahr eine Debatte erlebt über die Krise der Literaturkritik, das Zurückdrängen von kritischen Formaten im öffentlichen Rundfunk, aber auch der Rückgang an Platz in Feuilletons für eine differenzierte literarische Auseinandersetzung. Es geht Deutschland, muss man immer noch sagen, international ja sehr gut. Und trotzdem hat so in vielen Gesprächen innerhalb von Mitgliedern der Akademie der Künste aus allen Bereichen, aus Theater, aus Literatur, aus Film, aus der bildenden Kunst, aus der Musik, hat sich so ein gemeinsamer, so eine Wahrnehmung herausgebildet, dass irgendwie das Publikum verloren geht. Dass die differenzierte Auseinandersetzung mit dem, was Künstler und Künstlerinnen machen, sich auflöst. Und das ist für Künstler existenziell. Und ich würde sagen, es ist nicht nur für Künstler und für Kritiker natürlich, es ist auch für die Gesellschaft insgesamt essentiell. Denn ich glaube, politische Urteilskraft basiert auch entscheidend auf ästhetischer Urteilskraft.
Mhm. Jetzt haben Sie gesprochen über Feuilleton, jetzt haben Sie gesprochen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das sind ja die alten Player, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es ja mittlerweile ganz andere Formate, auch die im Internet stattfinden, in sozialen Medien. Ist es nicht eigentlich toll, wenn eben nicht nur der FAZ-Kritiker Gehör findet, sondern auch die marginalisierte POC-Stimme aus dem Internet?
Absolut. Also es ist eine Riesenerleichterung und das ist eine fantastische Entwicklung der letzten Jahre, die die Kunstkritik auch potenziell reicher macht, die Argumente reicher macht. Wenn wir auch gesellschaftliche Sprecherpositionen mit einbeziehen in die Kritik, dann ist das eigentlich erstmal ein Gewinn. Und darum haben wir bei dem Kongress auch von Anfang an gesagt, wir wollen einfach verstehen, wie sich die Öffentlichkeit verändert hat, der Strukturwandel der Öffentlichkeit, einerseits eine ökonomische Schwächung der gewohnten kritischen Formate und andererseits eine Pluralität an Stimmen, die mitsprechen. Deshalb wird auch die Eröffnungs-Keynote gehalten von New Models, einem ganz spezifischen kulturtheoretischen Podcast, dessen Community so spitz ist und so eng, dass sie eigene Bücher produziert, basierend auf den Diskussionen, die sie in Online-Foren haben.
Mhm. Es gibt im Internet natürlich Leute, die nennen sich Kritiker, Kritikerinnen. Es gibt aber auch die, die Influencer, Influencerinnen sind und vielleicht auch so Twitter-Wesen dazwischen. Wenn jetzt Veranstaltungen stattfinden, wenn Theater neues Programm haben, Museen, Labels, die wollen natürlich, dass ihre Produkte, Ausstellungen, Vorstellungen wahrgenommen werden. Und immer öfter richten sie sich dann nicht mehr oder nicht unbedingt nur an Journalisten, Journalistinnen, sondern auch an InfluencerInnen, Stimmen aus dem Internet, die gehört werden. Die stehen dann natürlich oft unter dem Verdacht, Werbung zu machen, statt fundierte Kritik zu üben. Würden Sie da zustimmen? Gibt es da bei den neuen Playern einen Qualitätsabfall?
Ich würde jetzt nicht pauschal Influencern unterstellen, dass sie keine Kritik betreiben. Da gibt es auch genug Gegenbeispiele. Was aber grundsätzlich und ganz unabhängig von den Formaten und den Bedingungen, in denen Leuten arbeiten, woran sich die Produktivität von Kritik messen lassen muss, ist, ob sie Fragen einführen kann, ob sie Perspektiven einführen kann. Ich war gestern auf der Art Cologne und hatte das Gefühl, es gibt eigentlich keine Perspektive mehr. Man spürt das an den Werken, man spürt es an den Gesprächen, man spürt es an der Stimmung im Raum. Als wüsste eigentlich niemand mehr so richtig, warum man was macht. Und wenn wir über Phänomene sprechen wie Quiet Quitting, dann habe ich den Eindruck, dass generell in der Gesellschaft gerade so ein bisschen die Perspektive verloren geht oder das Wissen, warum man eigentlich genau was macht. Und wenn uns das etwas erzählen kann, Wenn uns jemand eine Perspektive einführen kann, dann ist es das Theater, dann ist es die Musik, dann sind es die Künste und dann ist es die Literatur. Aber das kann nur funktionieren, wenn die Kritik darüber auch stattfindet und der Diskurs.
Mein Eindruck ist auch ganz oft, die Leute wollen eigentlich keine Kritik mehr hören. Die wollen sich selbst eine Meinung bilden. Ist das ein Problem?
Ja, also ich glaube, dass die Expertinnen und Experten wirklich in einer schwierigen Lage sind, sich zu legitimieren. Und das erste Panel nach dem Eröffnungsvortrag heißt auch das Urteil der Masse versus das Urteil der Experten. Und da geht es genau um die Frage, wozu brauchen wir eigentlich überhaupt Experten? Denn tatsächlich ist es oft auch so, dass sich für jede Besprechung immer noch jemand findet, der eigentlich vielleicht sogar mehr Hintergrund hat, der mehr Wissen hat. Aber ich denke, dass dieser Expertinnen-Dünkel auch gefährlich ist und auch so eine populistische Logik entfalten kann. Es gibt nämlich die Erwartung heute, dass man alles sofort verstehen kann. Und das ist nicht so. Kunst kann, wie die Philosophie, alles, was wir gewohnt sind, auseinanderbauen. Aber sie tut es mit Objekten. Und die Übersetzung dessen, was die Künstler machen, ist hochschwierig.
Was wäre denn eine zeitgemäße Form der Kritik?
Ich würde sagen, es gibt viele. Aber ich muss in diesem Jahr immer an einen bestimmten Artikel zurückdenken in der Zeit. Es war wenige Tage, nachdem das große Banner von Tarin Padi enthüllt wurde, mit dieser bis heute nicht nachvollziehbaren Opfer-Täter-Umkehrung in der Figur eines orthodoxen Juden. Wenige Tage später hatte die Zeit eine besonnene, gründliche Bildanalyse, zeigte das ganze Banner, nicht nur das kleine isolierte Teil, was so eine Macht entfaltet hat in den Medien, und ordnete die Entstehung ein, ohne ein abschließendes Urteil zu fällen. Mhm. Und diese Art von Versammlung von Grundlagen, die jeden und jede dazu einladen, ein eigenes Urteil zu fällen, aber erstmal überhaupt die Landschaft zu verstehen, in der so ein Unglück passiert ist, das würde ich sagen, ist eine produktive und zeitgenössische Form der Kritik. Sie lädt alle ein, sich ein Urteil zu bilden. Und sie entwickelt die Perspektive und die Fragen, mit denen man das machen kann.
Also nicht verurteilen, aber erklären, das sagt Kolja Reichert. Mit ihm haben wir gesprochen über die Krise der Kritik, aber auch darüber, wo die Zukunft der Kritik liegen könnte. Ab morgen findet dazu ein Kongress in der Bundeskunsthalle in Bonn statt. Ende November wird dasselbe Thema dann nochmal diskutiert in der Akademie der Künste in Berlin. Kolja Reichert, vielen Dank.
Herzlichen Dank.